so schnell an den Punkt von dem, was ich verstanden habe. Das hat mich fasziniert. Und bin dann so hinterher hin und so, sagen Sie, kann ich das auch als Nicht-Mediziner eigentlich lernen? Und da guckt er mich so an. Wirst du nicht was dagegen sprechen? Und dann gibt er mir so seinen Flyer mit für einen Practitioner. Und dann habe ich gedacht, boah, damals 21 Tage. 21 Tage mit nur so Freaks. Also ich habe noch ein halbes Jahr gebraucht, bis ich mich endlich dazu, also selber, jetzt meldest dich an, jetzt machst du das. Und das war 1992. Okay, und dann war es. Dann war es. Und ich sage jetzt, also nächstes Jahr werden es 20 Jahre. Und außer der netten Lady da hinten, meiner Frau, gibt es nichts, was mich im Leben so lange gefesselt hat, außer NLP. Und da gibt es ein paar Hintergründe, warum das. Und ich glaube, die Hintergründe versteht man besser, wenn man NLP nicht einfach als Werkzeugkasten nimmt, nach dem Motto, oh, Werkzeugkasten auf, Kommunikation läuft, Werkzeugkasten wieder zu und was weiß ich was. Also gerade uns Männer wird ja oftmals vorgeworfen, wenn unsere Partnerin oder Freundin, was auch immer was, ein Problem haben, dass wir gleich, ja, Werkzeugkasten, mach doch das oder so. Ne? Sondern das war es nicht, sondern es war eher die Haltung dahinter, die mich fasziniert hat. Und ich glaube, die wird klarer, wenn ich euch so ein bisschen erzähle, das waren so die Leute, bei denen ich gelernt habe die letzten 20 Jahre, ein bisschen erzähle über diese Wild Days of NLP. Interessanterweise, es gibt nicht die korrekte Story von NLP. Also ich habe lange, lange recherchiert und ihr findet in 50 Büchern findet ihr unterschiedliche Stories. Und wenn ihr dann Bandler fragt, findet ihr nochmal eine andere Story. Aber ich habe mal so zusammengetragen, was so einigermaßen plausibel mir erschien. Das ganze Ding hat angefangen 1972 in einer Zeit, also wo es ziemlich heiß herging. Wo die Leute sich gegen viele Dinge im Establishment aufgelehnt haben. Übrigens auch gegen klassische psychologische Ansätze. Von denen gab es da nicht so sehr viel. Also es gab so die Ausläufer des Behaviorismus, es gab natürlich Freudianer und diese ganzen Sachen. Und da gibt es übrigens eine nette Geschichte von Richard, der mal in einer Vorlesung saß bei einem Dr. Bert oder Professor Bert. Und da ging es um die Interpretation von Krankenakten. Und Richard stand irgendwann mal auf und schrie durchs ganze Plenum, verdammt nochmal, könnt ihr irgendwann was Praktisches lehren? Und der Professor blieb ganz still und sagte, ja, würden wir gerne, nur an dieser Universität gibt es niemanden, der das könnte. Was so ein bisschen schon in diese Richtung ging, also gegen das Establishment, mit alten Dingen brechen, manchmal vielleicht auch ein bisschen auf brutale Art und Weise. Also eine Zeit, wo die Surfer- und Hippie-Kultur ganz oben war, wo der ganze West Coast Sound, also die ein bisschen älter sind, die wissen, von was ich rede, eine wilde Zeit, Straßenschlachten gegen Vietnam, immer noch gegen. Und in dieser Zeit gab es einen Mann, Richard Bandler. Richard ist ein faszinierender Mensch. Nämlich, er ist das, was man eigentlich heute fast so ein bisschen Renaissance-Mensch nennt. Ihr wisst, wir leben in einer Gesellschaft, wo Expertentum manchmal mehr gilt als der Generalist zu sein. In dem Moment, wo man sich für viele, viele unterschiedliche Dinge interessiert, für Kunst, für Wissenschaft, für was auch immer was, dann gilt man oftmals so als Hansdampf in allen Gassen nach dem Motto, du kannst ja nichts Richtiges. Und das hat den Richard damals relativ wenig gejuckt und er hat sich für vieles interessiert, nämlich für Computerwissenschaften und auf der anderen Seite für etwas, was total konträr ist, nämlich für Therapie. Nach dem Motto, Menschen irgendwie mit Menschen zu arbeiten. Philosophie, Logik, Mathematik, Gestalttherapie von Fritz Perls. Und damals gab es eine Möglichkeit, in einem fortgeschrittenen Semester eigene Kurse an der Universität anzubieten. Und dafür konnte man sogar einen Schein erwerben. Allerdings war die Problematik, dass bei diesem Kurs jemand aus dem Lehrkörper dabei sein sollte, auf jeden Fall am Anfang. Und Richard hatte sehr, sehr viel Interesse, da so irgendwas machen, so Selbsterfahrungsgruppe zu machen. Aber er brauchte jemand. Und er sprach mit einem Professor, mit Gregory Bateson, und sagte, sag mal, hast du irgendjemand, mit dem ich irgendwie da zusammen oder so, der da mal ein halbes Auge drauf werfen könnte? Ich sagte, ja, habe ich jemand. John Grinder. John Grinder ist ein Linguist. Und ich glaube, das wäre ganz spannend, wenn der in deiner Gruppe wäre. Nämlich, er hat von Therapie mal überhaupt keine Ahnung. Er beschäftigt sich mit Linguistik, also mit Transformationsgrammatik von Noam Chomsky und solchen wilden Sachen. Er hat übrigens auch mal für CIA gearbeitet, aber das nur so nebenbei. Und er sagte, okay, also wie kommen die zwei Jungs zusammen? Und sie trafen sich, erzählt man sich, und Richard sagte, pass mal auf, John, Ich habe schon eine ganze Weile solche Gruppen am Montagabend geleitet und die funktionieren auch. Das heißt, die Menschen verändern sich schneller, als ihnen teilweise und mir lieb ist. Aber ich weiß nicht, was ich tue. Und John sagte, wie, du weißt nicht, was du tust? Ja, ich arbeite mit denen, die sitzen da irgendwie vorne und ich spreche mit denen auf eine Art und Weise, die funktioniert. Aber ich weiß nicht, was funktioniert. Und da sagte John, du pass auf, also ich habe mich sehr, sehr intensiv mit linguistischen Sprachmustern beschäftigt. Und was ich dir anbieten kann, ich setze mich da mal rein und analysiere einfach mal, wie du mit Sprache umgehst. Weil jeder, der eine leichte Ahnung von Psychotherapie hat, weiß, dass Psychotherapie ja in erster Linie über Sprache wirkt. Weil Psychotherapeuten dürfen ja keine Psychopharmaka verschreiben. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. John setzte sich montags da rein und analysierte Schritt mit. Und sagte hinterher nach ein paar Wochen zu Richard, du, ich habe einen Eindruck, ich hab's. Aber ich kann das natürlich eher akademisch erklären, was du da machst. Du stellst ziemlich coole Fragen, du stellst seltene Warum-Frage, du stellst irre Fragen, die allein von der Frage her die Leute schon in Bewegung bringen. Und da Richard sehr pragmatisch war, sagte er, pass mal auf, wir versuchen das Ding mal zu verifizieren, was du da rausgekriegt hast. Und zwar dadurch, dass du Donnerstag auch so eine Therapiegruppe leitest. Dann sagte John, ich bin überhaupt kein Therapeut, ich habe von Therapie überhaupt keine Ahnung. Dann sagte er, ja, aber du kennst meine Muster, die ich verwende. Und du benutzt diese Muster einfach Donnerstag. Nochmal, wir reden nicht vom Jahre 2008, sondern wir reden von 1972, 73. Ja? Also Experimentalphase. Okay, lange Rede. John hat Donnerstag auch so eine Gruppe gegründet und hat eben das gemacht, was er Montag geglaubt hat, was bei Richard funktioniert. Und siehe da, es hat funktioniert. Von jemandem, der von therapeutischen Hintergründen relativ oder so viel Ahnung hatte wie eine Kuh vom Schlittschuhlaufen. Und ich gesagt, wow, das ist ja cool. Okay, Sie haben mit Gregory Bateson gesprochen und er sagte, okay, bleibt mal da nicht stehen, macht weiter. Das heißt, was ihr jetzt gemacht habt, könnte man ja modellieren nennen. Das heißt, also der eine hat den anderen beobachtet und hat die Muster entdeckt, die funktionieren und hat sie dann selber angewandt. Also ein sehr, sehr pragmatischer Ansatz, was ich mir manchmal immer in Deutschland wünschen würde, aber das nur so nebenbei. Als ich Teile meiner Ausbildung bei Richard gemacht hat, war das Nächste, was Richard nach dem Input gesagt hat, oh so, jetzt geht er raus und wendet es an. Die Mexikaner, Amerikaner sind schon rausgelaufen und wir Deutschen und Engländer, auch Franzosen, saßen da und sagten, wie raus? Wie anwenden? Wir haben uns dann so gedacht, wir gehen jetzt in Arbeitsgruppen zusammen, so also in Kuschelgruppen zu dritt oder so und üben das ein bisschen. Mit Kuschelgruppe meine ich, da weiß ja jeder, was gerade gelaufen ist, was man gerade üben soll. Ne? Und dann sagte Richard, nee, ihr geht jetzt raus, sucht euch irgendwie einen Job bei Häagen-Dazs oder beim nächsten General Motors Händler und verkauft mal eine halbe Stunde Autos und wendet das an, was ihr gerade gelernt habt. Das war uns ziemlich fremd. Aber das war ein sehr pragmatischer Ansatz. Und so habe ich Richard auf jeden Fall kennengelernt. Das heißt also, John kam da rein und sagte, okay, lass uns das weitermachen. Und zu dieser Zeit hat sich Richard schon eine ganze Zeit lang mit Fritz Perls beschäftigt, weil Gestalttherapie hat ihn ziemlich angefressen. Das heißt, er hat viel Tapes von Fritz Perls transkribiert, das heißt abgeschrieben. Und Richard war so im kleinen Kreise schon als Fritz bekannt, weil er hat die Sprachmuster von Fritz benutzt, auch auf einer Party. Er hat den Habitus von Fritz benutzt, also wie die Intonationsmuster in seiner Sprache, dass viele seiner Kumpel schon sagen, hey Fritz, come on. Und dann sagt er, wie wäre denn das, wenn wir uns den Fritz Perls nochmal genau anschauen würden? Das heißt also, die Gestalttherapie ins Leben gerufen hat, ein genialer Therapeut. Was können wir von ihm lernen? Das heißt, Fritz Perls ist ein sehr, sehr, war ein, hoppala, das wollte ich jetzt nicht, ein sehr, sehr interessanter Mensch, der aber einen auch genauso außergewöhnlichen Ansatz in der Therapie hatte. Und sie haben da Dinge rausgezogen und was damals entstand, war The Magic of Structure, das heißt so das erste NLP-Buch, wenn ihr so wollt, überhaupt, das Metamodell der Sprache. Wie stelle ich eigentlich Fragen, um hinter die Oberfläche dessen zu kommen, was der andere sagt? Und sagen, wow, cool, das heißt, wir hatten schon zwei Modelle und es ging weiter, nämlich eine nette Lady kam ins Spiel, Virginia Satir, die Richard mal auf einer Cocktailparty kennenlernte. Und Virginia ist ganz anders gestrickt gewesen als Fritz Perls. Und Richard war so angefressen von ihr, dass er sie ein halbes Jahr lang auf vielen, vielen, vielen Veranstaltungen begleitet hat. Hat teilweise die Mitschnitte hinten, das, was jetzt gerade Gregor macht, geleitet, hat sie immer wieder reingehört und hat immer geguckt, wo sind irgendwie Parallelen und wo sind Unterschiede zu dem, was ich bei Fritz Perls gelernt habe. Und es hat sich plötzlich Muster ergeben. Das heißt, also eine ähnliche Fragetechnik war auch bei Virginia Satir da. Das heißt, sie hatten ihr zweites Modell im Spiel und, um das Ding noch komplett zu machen, Milton H. Erickson. NLP wird oftmals mit Trancearbeit, mit Hypnose verbunden. Und zwar mit einer Art von Hypnose, die wir oder die Milton Erickson permissiv nannte oder non-direktiv. Das heißt, also ohne Pendel, sondern allein über das, dass ich mich in den anderen eintune, dass ich mit ihm gehe und allein über Sprache. Weil mehr konnte er auch nicht mit nach einer zweifachen Kinderlähmung. Farbenblind und noch ein paar Handicaps. Also sind sie zu Milton H. Erickson gefahren und haben gesagt, du, würdest du uns eine Zeit lang zur Verfügung stellen? Wir haben eine coole Theorie darüber, wie man Menschen helfen kann. Zu dieser Zeitpunkt war es alles noch ein relativ großer Therapieansatz. Also nicht das, was es heute mal ist, sondern eigentlich ein Ansatz, wie kann man Menschen schneller verändern, wirkungsvoller verändern und nicht 5,5 Jahre auf eine Couch legen, um sich dann erstmal zu verändern. Und nach dieser Zeit hatten die beiden, wenn ihr so wollt, ein sattes Fundament von etwas, was es zu dieser Zeit nicht gab, nämlich von Muster, von Sprachmuster, von Interaktionsmuster, aber auch von Muster im Umgang mit sich selbst, die nicht wissenschaftlich begründet waren, aber von denen sie sagen konnten, rein empirisch, ja, sie funktionieren. Nicht bei jedem und nicht immer, aber sie funktionieren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und in dieser Zeit, seit 1972, ist viel, viel dazugekommen. Das heißt also, die Generation von Trainern nach den beiden, da gehört zum Beispiel auch der Bruder von John Grinder zu, Michael Grinder, der sich sehr um die Pädagogik verdient gemacht hat, der sehr, sehr viel Forschung über nonverbale Kommunikation gemacht hat. Da gehört Korsipski dazu, Noam Chomsky dazu und letztendlich, den, glaube ich, die meisten von uns kennen, Paul Watzlawick, mit seinem Ansatz und da kommt auch der Konstruktivismus rein. Das heißt, wenn ihr so wollt, um diese Zeit entstand schon etwas, das weitaus mehr war als nur eine Toolbox, als nur eine Werkzeugkiste nach dem Motto Fragetechnik oder so etwas, sondern es entstand auch so etwas, wo man sagen könnte, damals war schon, konnte man schon sagen, NLP beschäftigt sich mit dem subjektiven Erleben von Menschen. Was heißt das? Naja, ich mache ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr begegnet einem Menschen, einem Mann. Und ihr kommt so ein bisschen in Kontakt mit diesem Mann und dieser Mann erzählt irgendwann, sagen Sie ihm, was halten Sie davon? In den letzten 3 Jahren ist mir 5-mal gekündigt worden und gerade ist mir meine fette Frau davon gelaufen. Können Sie mir erklären, warum es auf dieser Welt so viele Idioten gibt? Wenn ihr nur im Entferntesten so ein bisschen an Coaching denkt, ich sage immer kein Coaching ohne Auftrag oder so, aber ich weiß nicht, ob ihr den Impuls merkt in euch, dass man diesen Menschen vielleicht so ein bisschen nahe bringt, dass sein subjektives Erleben in dieser Welt vielleicht Bestandteil seines Problems ist und dass es nicht nur an den 6 Milliarden Idioten da draußen liegt. Das heißt also, NLP hat sich etabliert als, sage ich, Kunst und Wissenschaft, über zu erforschen, wie erleben Menschen Subjektivität? Wie machen wir das in unserem Kopf? Also wie entsteht sowas wie Angst? Wie entsteht so etwas wie negative Glaubenssätze? Wie entsteht sowas? Und vor allen Dingen weniger, wie entsteht es, sondern wie kriege ich das weg? Das heißt, schon damals war eine große Zielorientiertheit und weniger Problemorientiertheit und das war schon mal ein großer Cut. Ja, und dann kamen Leute dazu wie Robert Dills. Und ich sage immer, Robert Dills war um diese Zeit, also Ende der 70er Jahre, der große Aufräumer. Was ich an Robert sehr, sehr schätze, ist klarer Geist und er hat Struktur reingebracht. Und wenn ihr die Bücher von Robert Dills lest, ist manchmal sogar ein bisschen zu viel Struktur da. Also zu sagen, das, was bei Richard manchmal zu wenig ist, ist bei Robert zu viel. Also Richard ist Geschichte, 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 Geschichten, 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 Geschichten. Ach, übrigens habe ich euch die Geschichte erzählt, wie ich zu Richard gefahren bin. 99. Ich fahre nach Frankfurt zum Flughafen, lege meinen Reisepass auf den Counter und die Dame von der Lufthansa grinst mich an und sagt, ich nehme an, Sie sind der Walter. Wie? Sie nehmen an, da liegt doch mein Reisepass. Und sie hebt den Hof und da war Simones Bild dran. Ich dachte, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Ich habe einfach in der Hektik Schublade gegriffen, Reisepass raus und es war der falsche. Heidelberg, Frankfurt, okay, ich zurückgefahren, richtigen Reisepass geholt. Und durch die Zeitverschiebung habe ich nicht so viel versäumt. Ich komme also in Beverly Hills in dieses Seminarhotel rein, ein bisschen abgehetzt, gehe da rein. Und Richard steht vorne und erzählt gerade eine Geschichte. Und das denke ich, ach, da hast du nicht so viel versäumt. Er erzählt ja gerade eine Geschichte und setzt mich hin. Und nach dieser Geschichte hat er noch eine Geschichte erzählt. Und dann fragte ich so meinen Nebenmann, war ein Mexikaner, sag mal, was ist denn heute schon gelaufen? Und er sagte nur, Stories. Ich sage, okay, aber auch kein Flipchart oder so, irgendwas angemalt, so ein Ablaufdiagramm oder ein Plan oder so irgendwas. Oder erstens Ankern, zweitens Sell. Und ja, Geschichten erzählt. Und das ist Richard. Und auf der anderen Seite gibt es einen Robert Dills, der ziemlich strukturiert ist. Da kam eine ganze Menge rein. Chris Hall, Sleight of Mouth. Das heißt, dass er sehr, sehr fortgeschrittene Sprachmuster, um Glaubenssätze ins Wackeln zu bringen. Das ist so, was ich euch jetzt aufzeige, so die zweite Generation. Conny Ray und Stephen Andreas mit Submodalitäten und Timeline heute aus dem NLP nicht mehr wegzudenken. Robert McDonald, auch Submodalitäten. Und er war zusammen mit Robert Dills, der auch so eine Art von Ethik, ganz vorsichtig, ganz in dicken Anführungszeichen, also sowas wie eine Werthaltung ins NLP reingebracht hat. Und letztendlich David Gordon mit seinen Metaphern. Und das ist nur so die erste Schicht. Das heißt, was ich euch damit erzählen will oder sagen will, ist, klar, NLP ist ein Werkzeugkoffer. So sehe ich das auch. Aber NLP auf das zu reduzieren, wäre Mathematik nur das kleine 1x1 zu benutzen. Ich glaube, NLP kann mehr sein als dieser Werkzeugkoffer. Nämlich aus diesen Töpfen haben wir alle genossen. Aus diesen Töpfen haben wir alle gefuttert. Insoweit sage ich manchmal, NLP ist eine riesige Import-Export-Gesellschaft. Und daraus ist sehr, sehr viel entstanden. Modelle, Techniken, innere Haltung. Und da wurde vieles wieder exportiert. Erstmal in die Therapie, aber auch ins Coaching, in die Beratung, in die Pädagogik, in den Sport, ins Business, in den Verkauf, in viele, viele, viele andere, wo ich mich manchmal frage, wisst ihr, ihr schlagt heute ein Salesbuch auf oder ihr schlagt heute ein Therapiebuch auf und lest etwas. Und wenn ihr euch eine Weile mit NLP beschäftigt habt, würdet ihr sagen, was der da schreibt, ist NLP. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, alles ist NLP. Nein, das würde ich nicht sagen. Also es gibt sicher etwas, was außerhalb von NLP ist. Aber vor 2 Jahren hatte ich meine Master-Trainer-Ausbildung bei White Woods Mall und ich habe den blöden Idee gehabt mit meinen Kollegen, also alles Kollegen auf einem ziemlich guten Level, mal die Frage zu stellen, liebe Kollegen, wenn wir etwas einen Begriff geben wie NLP, dann muss es auch nicht NLP geben, sonst würde der Begriff NLP keinen Sinn machen. Macht doch Sinn, oder? Die gucken mich alle an, als wenn ich vom Mars käme. Ich sage, wie wäre es mal, lieber White, wenn wir uns kurz hinsetzen, nur noch mal eine Stunde auf diesem Niveau, mal gucken, wo NLP aufhört und was anderes anfängt. Ich kann euch sagen, hätte ich das nur niemals gesagt. Kinesiologie gehört rein, nein, Kinesiologie gehört raus, das hat nichts mit NLP zu tun. Ja, aber den Muskeltest nutze ich doch, ja, deshalb ist es doch noch kein NLP. Wir haben das Ding dann mehr oder weniger, da gibt es auf meinem Blog auch nette Artikel über diese Session, wir haben das Ding abgebrochen. Und ich habe vorgeschlagen, es gibt nicht das NLP, sondern NLP ist eine riesen Open-Source-Kiste, wo viele Leute viele wunderbare Dinge reingegeben haben. Und Open Source heißt, bediene dich. Das heißt, keiner hat ein Copyright, obwohl das Richard mal vor ein paar Jahren versucht hat. War ein bisschen zu spät, hätte er im Frühjahr einfallen sollen. Aber es gibt kein Copyright. Das ist wirklich Open Source. Ich weiß nicht, wer von euch Open Source Software benutzt. Gibt es jemand? Was zum Beispiel? Open Office. Na, Open Office, der Klassiker. Taucht's was?
Das, was ich machen will, schon.
Hast du schon mal erlebt, wenn Open Office irgendwie ein Bug, also ein Fehler aufgetreten ist? Irgendwo. Was passiert dann?
Die Gemeinde kümmert sich darum.
Wie die Gemeinde?
Ja, die das programmieren, sind ja ganz viele.
Okay. Und würdest du sagen, dass das schneller geht als bei diesem Herrn mit.
Ja. Und ich zahle auch nichts dafür, dass ich bin.
Ah, okay. Ja, du zahlst auch nichts dafür, dass du NLP hier lernst, sondern du zahlst eigentlich für meine Ausbildungszeit.
Ja, das ist in Ordnung.
Ja, so sehe ich das auch. Das heißt also, wenn ihr allein im Internet schaut, wenn ihr in die Bücher schaut, ich glaube nicht dran, aber das ist meine persönliche Meinung. Das ist das auch, was ich euch nur geben kann. Ich kann euch nicht das NLP geben. Wenn ich sage, ja, aber was ist denn das wahre NLP, das einzig richtige NLP? Das gibt's nicht. Nochmal, ich habe große Wertschätzung gegenüber den Transaktionsanalytikern. Ich möchte nicht, dass ich das zum zweiten Beispiel nenne, dass ihr irgendwie denkt, ich mag die nicht oder so. Also ich finde es sehr, sehr gutes Modell. Aber es gibt eine transaktionsanalytische Community und da gibt es auch etwas drüber, was darüber wacht, was ist TA und was ist nicht TA. Das gab es noch nie im NLP und das haben bestimmte Leute angezogen, andere Leute angezogen. Und sie sagen, das sei super, super, klasse, Open Source. Komm, lass uns an dieser Software weiterstricken. Lass uns da was draus machen. Aber wo was Positives ist, dann wisst ihr auch, wo schlicht ist, ist auch Schatten. Weil nicht überall, wo NLP drauf ist, ist auch NLP drin und umgekehrt. Und ich sage, wie heißt der schöne Satz? Es gibt keine Magie, es gibt nur Magier. Ich sage, es gibt keine NLP, es gibt nur NLPler. Es gibt NLP drin, ja. Es gibt Magier. Ja, was ist denn der richtige Verband? Sagt mir doch mal, was der richtige Verband ist. Habe ich kürzlich wieder eine Anfrage. Sag, was hilft es Ihnen, wenn Sie das wissen? Fangen Sie doch einfach mal an, sich damit zu beschäftigen. Kaufen Sie ein paar Bücher dazu, gehen Sie mal ein Wochenendseminar, schnuppern Sie mal rein. Der Mensch, der da vorne steht, der muss irgendwo auf einer Wellenlänge zu Ihnen passen. Und wie NLP tickt, muss auf einer Wellenlänge passen. Insoweit ist es mir wichtig zu sagen, NLP ist für mich, ich kann euch nur mein NLP, also nicht mein NLP, so wie ich mein NLP verstehe, mit der größten Wertschätzung all der Riesen, auf dessen Schultern wir heute stehen. Gregory Bateson, Noam Chomsky, Alfred Kosipsky, Richard Bandler, John Grinder und wie sie alle heißen, es würde tagelang dauern, um die alle aufzuzählen. NLP ist für mich ein offenes, permanent sich veränderndes System. Das besteht aus wunderbaren Werkzeugen. Da werdet ihr diese Woche eine ganze Menge kennenlernen. Ganz konkrete Werkzeuge. Das heißt, wenn A, dann macht es. Wundert euch aber nicht, wenn ihr A macht und dann macht B und es funktioniert nicht. Okay, wenn das, was du tust, nicht funktioniert, machen Gottes Willen was anderes. Also nicht jedes Werkzeug passt auf jeden Schraube. Aber dieser Werkzeugkoffer ist nur eins, sondern es geht mindestens auf jeden Fall in meiner Sicht der Dinge auch um so etwas, wie ich sage, innere Haltung, Attitude. Man muss keine Philosophie aus NLP machen, um Gottes Willen. Aber ich finde es zu schade, wenn es nur ein Toolkoffer ist. Und mit dieser Attitude, der für mich und für die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, zu 80% in systemischem Denken und Konstruktivismus ist. Wie machen Menschen ihre Wirklichkeit? Dort werden wir morgen anfangen. Das heißt, wir werden nicht sofort mit irgendwelchen Tools anfangen, sondern ich würde euch ein bisschen dahin verführen wollen, entführen wollen. Wie mache ich eigentlich das, was ich in meinem Kopf für real ansehe? Wie mache ich das? Und Gott sei Dank haben wir in den letzten 10, 15 Jahren extrem viel von Neurobiologie, Neurowissenschaften gelernt. Wie funktioniert das? Weil ihr wisst, wenn andere Leute etwas anders sehen, ist man geneigt dazu zu sagen, das siehst du falsch. Das impliziert aber, dass es eine richtige Sichtweise gibt. Und wenn ich die Idee aufgeben würde, es gäbe eine richtige Sichtweise, hat der andere eine andere Meinung. Eine andere, aber keine falsche und keine richtige. Ob das das Leben einfacher macht, wage ich zu bezweifeln. Aber es macht das Leben spannender. Und vor allen Dingen sehr viel wertschätzender gegenüber anderen Leuten. Und dazu morgen mehr. Das heißt also, morgen werden wir uns beschäftigen in erster Linie mit: Was ist die Attitude, so wie ich sie sehe, hinter NLP? Und mit den ersten ganz pragmatischen Techniken, so dass ihr morgen Mittag auch schon etwas ausprobieren könnt. Gut, dann lasst uns mal gut sein für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen bitte pünktlich 9:30 Uhr. Danke.